Willkommen zur nächsten Folge meines Podcasts Explore Sustainability.
Mein Name ist Marco Scholz. Explore Sustainability beschäftigt sich mit den Chancen und Herausforderungen, betriebliche Mobilität nachhaltig zu verändern. Wie können zum Beispiel Pendlerverkehre optimiert werden? Was macht modernes Flottenmanagement aus? Wie entwickelt sich der E-Lkw-Verkehr auf der Langstrecke? Ist die Last Mile tatsächlich schon komplett grün? Und wie gelingt es Unternehmen, ihren CO2-Fußabdruck auf Dienstreisen zu minimieren? Wenn euch die Folge gefällt, dann könnt ihr Explore Sustainability überall abonnieren, wo es Podcasts gibt.
Heute ist Elisabeth Andrieu bei Explore Sustainability zu Gast. Elisabeth ist Geschäftsführerin von Hoffmann Neffe. Sie hat einen Master of Science mit den Schwerpunkten Strategie, Innovation Management und Controlling und hat vor dem Einstieg im Familienunternehmen knapp 6 Jahre bei der österreichischen Post gearbeitet und war da verantwortlich für die Paketlogistik, Operations und internationale Netze. Sie wurde zusammen mit ihrer Mutter zur Unternehmerin des Jahres im Rahmen der Pegasus-Gala 2024 ausgezeichnet und steht gerade als Logistikmanagerin 2024 in Österreich zur Wahl. Also in Summe eine der Frontrunnerinnen und Expertinnen in der österreichischen Logistik. Elisabeth, schön, dass du da bist. Gerade aus Österreich kommend. Ich weiß, dass das für euch mit Family halt tatsächlich jetzt nicht ganz so einfach ist. Mit 5 Mann, 5, 6, 7.
Wir sind nur zu viert im Auto gewesen, genau. Ja.
Ihr habt natürlich auch eine ganze Menge zu tun, denke ich. Weil ihr seid ja nicht hier für Fun, sondern um euch neue LKWs anzuschauen. Und da sind wir auch schon beim Thema. Das Thema Elektromobilität nimmt ja immer mehr Raum ein, wenn man mit Spediteuren spricht. Und ich habe mich kurz vorher auch mit deinem Mann unterhalten. Er hat was wirklich Interessantes gesagt. Er hat gesagt, die Umstellung ist einfacher, weil die Emotion ist raus.
Genau.
Mhm. Ne, im Pkw-Bereich, oh, ich hänge an meinem 8-Zylinder. Im Lkw-Bereich, ihr rechnet.
Ganz
und damit
genau.
Ist das Thema durch.
Ja, absolut.
Aber beginnen wir einfach mal mit dir. Du bist ja nicht nur interessant, weil du von Hoffmann Neffe kommst, sondern weil du als Frau in einer... ja, sag ich mal, Männerdomäne schon noch, ne? Ist es wahrscheinlich. Die Spediteure in Österreich sind wahrscheinlich genauso männerdominiert. kommst. Wir kennen das bei uns aus der Branche auch. Rebecca Heckmann, die ist bei uns Vice President Technology and Operations. Die hat im Studium und in den Jobs danach schon gemerkt, dass das eine Männerwelt ist. Wir beschäftigen uns auch ein bisschen damit, dass wir versuchen, das attraktiver zu machen. Rebecca ist da auch sehr aktiv. Ja, wie war das für dich? Ich meine, du hast den Vorteil, du kommst direkt aus einer Unternehmerfamilie. Du bist da reingewachsen. Aber hast du das auch gemerkt?
Das ist ein Thema, zu dem habe ich vielleicht ein bisschen eine kontroverse Einstellung, weil ich für mich einfach festgelegt habe und das auch immer offen kundtue, dass meine Meinung ist und wir das auch in der Firma so leben, dass jeder oder jede quasi für die Leistung beurteilt wird und nicht, ob er das jetzt quasi als Frau oder Mann macht. Also das ist auch immer meine klare Ansage zu dem Thema. Man wird ja oft damit konfrontiert quasi, wie geht es einem als Frau oder was auch immer in so einer Position und was dabei eigentlich schade ist, dass immer untergeht eigentlich die Tätigkeit, die dahinter steht, sondern wir unterhalten uns dann nur darum, macht man das als Frau oder als Mann. Also deswegen, wie gesagt, habe ich da immer ein klares Statement dazu. Natürlich gibt es einfach Situationen, wo vielleicht jemand glaubt, einen übergehen zu müssen oder was auch immer. Aber wenn es eben ein Themengebiet gibt oder einen Beruf gibt, für den man sich interessiert oder wo man glaubt, da hat man eine Leidenschaft dafür, dann muss man sich einfach dafür einsetzen, dass man das verfolgt. Und dann geht es einfach darum, wie in jeder Position oder wie in jedem Beruf, dass man sich halt durch Leistung und Kompetenz einfach fortentwickelt oder nach oben arbeitet und der Moment kommt dann einfach irgendwann, wo das dann einfach egal wird.
Das ist richtig. Also irgendwann wird es wahrscheinlich egal, also nicht wahrscheinlich, es wird egal, weil die Leistung in erster Linie zählt. Das ist bei uns genauso. Die Elexon hat, ich glaube, einen höheren Frauenanteil als einen Männeranteil und das zum Glück halt tatsächlich auch über alle Abteilungen weg. Ne? Ja. Nicht nur klassisch Marketing und HR,
genau.
Sondern halt auch in den technischen Berufen. Du bist so in Österreich in der öffentlichen Wahrnehmung ja schon sehr präsent. Ist es bewusst, dass du auch das Thema Elektromobilität pusht? In Deutschland sehen wir ja den Trend, dass es langsam aufbaut, ja, dass es einige Spediteure gibt, die das Thema sehr bewusst angehen, weil sie es auch durchgerechnet haben und verstehen, dass nicht nur die Kunden das auch einfordern mittlerweile, sondern dass es auch ein wirtschaftlicher Aspekt ist, der in den nächsten Jahren noch viel relevanter wird, wenn wir das Thema CO2-Bepreisung uns auch mal anschauen. Ist es von deiner Seite, nochmal zurückzukommen auf die öffentliche Wahrnehmung, eine bewusste Stimme, die du da abgibst?
Also es ist eine bewusste Stimme, warum die Öffentlichkeit, also das ergibt sich eigentlich automatisch und ist jetzt nicht aus irgendeinem Konzept heraus gepusht, sondern also zum einen bin ich grundsätzlich eine Persönlichkeit, wenn mir irgendwas wichtig ist oder irgendeine Meinung habe, tue ich das gerne kund, also privat wie beruflich. Ich halte da nicht sehr gerne quasi mich zurück, sondern teile das immer gerne mit. Und hier verfolgen wir im Unternehmen ja auch konsequent die Strategie, dass wir zum einen darauf ausgerichtet waren, die ganze Erfahrung oder das ganze Wissen und Know-how selber aufzubauen und leben das auch wirklich von oben, von der Geschäftsführung, also von uns hinunter in die nächste Leitungsebene, in die oberste Leitungsebene, in die Geschäftsleitung und von dort dann runter in die Dispo und in die operativen Bereiche, ist auch unbedingt notwendig, weil dadurch können wir das auch so gut operativ umsetzen und dadurch tragen und leben das die Leute auch richtig gut mit. Und aus dem resultiert dann eigentlich ganz automatisch, dass man öffentlich auch die richtigen Worte dafür findet. Und es ist mir einfach wichtig, dass die Leute zu den korrekten Informationen kommen. Weil wir sehen das ja auch in also Politik, wie auch in öffentlichen Institutionen, dass unter dem Deckmantel der Technologieoffenheit, zu der wir sicher später auch noch kommen werden, ja sehr gerne verschleiert wird, wie effizient die Elektromobilität ist. Und das ist keine emotionale Sache, weil die Emotion ist da, wie wir vorher schon gesagt haben, eigentlich komplett raus. Das ist ja nicht irgendein Meinungsthema, sondern das hat physikalische, technische Hintergründe, die ja mittels Studien oder Experten sehr leicht zu beweisen sind, sehr leicht zu rechnen sind, was den Wirkungsgrad oder die Effizienz welcher Technologie auch immer betrifft. Und da muss man eigentlich nur verfolgen, was die Fakten sind und muss das vergleichen. Und dann ist es eigentlich relativ leicht, dass man zu einer fundierten Meinung kommt, die hundertprozentige Wahrheit und die hundertprozentige Lösung wird es natürlich nirgends geben. Aber es gibt genügend Fakten für die verschiedenen Antriebe und für die verschiedenen Möglichkeiten, dass man sich da eben ein eigenes Bild bildet. Und wie gesagt, mit unserer Erfahrung ja auch schon dazu, jetzt mit den Fahrzeugen können wir da öffentlich dafür eintreten, dass das nicht irgendeine Meinung ist, sondern da auch was dahinter steckt und damit was Gutes anzufangen ist.
Wie viele Mitarbeitende habt Hoffmann Neffe?
Insgesamt also um die 230, wo ist der größte Teil natürlich das Fahrpersonal.
Ja.
Also wir sind im Büro circa 30 Leute, 10 Leute in der Werkstatt und die meisten natürlich Fahrerinnen und Fahrer.
Wie habt ihr das transportiert, dass ihr das Thema Elektromobilität angeht und wie ist das am Anfang angekommen?
Genau, also es hat eigentlich so begonnen, dass wir beschäftigen uns circa seit 2022 wirklich intensiv damit und ich glaube, das war eigentlich auch die Zeit, wo das angefangen hat, irgendwo wieder in die öffentlichen Köpfe reinzukommen, weil der Zeitpunkt des Statements, der Diesel wird oder LKW werden immer nur mit Diesel fahren, der ist kurz davor passiert, also ist gar nicht so lang her. Wir waren dem Thema eben immer sehr offen gegenüber und hatten dann eben die Möglichkeit, dass wir mit einem großen Kunden von uns, der uns die Möglichkeit gegeben hat, hier wirklich in einem Praxiseinsatz ein Fahrzeug anzuschaffen und das direkt in einen normalen Einsatz einzubetten, quasi ein Dieselfahrzeug zu ersetzen und ein Elektro reinzugeben. Die wollten das eben auch unbedingt probieren und das war eigentlich für uns der perfekte Moment, dass wir gesagt haben, das nutzen wir und machen das in einem gemeinsamen Projekt, dass wir eben diese Erfahrung aufbauen können. Und ja, also dadurch, dass wir eben so offen den alternativen Antrieben gegenüber dagestanden sind, hat sich das eben durch die Kommunikation im Unternehmen einfach durchgesetzt, geht dann, wie gesagt, also da auf die Ebene, wo die Angebote geschrieben werden, auf die Großkundenbetreuer. Und da war das eigentlich ein ganz natürlicher Prozess. Und sehr schnell wurde da natürlich auch die wirtschaftliche Komponente dann einfach verstanden. Und auch wenn jetzt quasi nicht jeder sofort den Umweltgedanken oder den Emissionseinsparungsgedanken, der ja, muss man fairerweise sagen, zu den Anfangszeiten nur viel weniger präsent war, wenngleich wir das mitgedacht hatten, aber in den Köpfen von Kunden oder auch von vielleicht Kundenbetreuer oder Kundenbetreuerinnen war das zu Anfang weniger präsent. Da zählt natürlich zuvor bei sowas Neuem sicher immer der ökonomische Gedanke, der lässt sich ja relativ leicht feststellen, hat aber in den letzten gefühlten 2 bis 3 Monaten diese Wahrnehmung, was diese ganze ESG-Thematik betrifft, wieder irrsinnig an Dynamik zugenommen und auch bei den Kunden hat sich da die Meinung ganz schnell geändert und kommen jetzt viel mehr spezifische Anfragen auf die Elektromobilität.
Das ist ja auch das Interessante an der Geschichte. Wir haben bei der Elexon ein Claim, mit dem wir halt das Ganze auch mit Kunden diskutieren unter dem Motto Green and Grows. Mhm. Ja, weil rein altruistisch bewegt sich in der Regel die Wirtschaft nicht.
Genau.
Wenn aber erkennbar ist, dass es einen Mehrwert bedeutet, dann ist es auf der anderen Seite aber ein extrem starker Hebel.
Genau.
Ja, und wenn wir uns anschauen, ich habe jetzt nur die deutschen Werte, aber 28% der gesamten Mobilitätsemissionen wird wahrscheinlich in Österreich nicht.
Ja,
nicht,
und wie das da gestiegen ist, von 90, glaube ich, ist dieser Basiswert drin und der Mobilitätssektor ist der am meisten zugenommen hat. Ja, also wie gesagt, da kann man immer China einmal noch rechts und links alles schlecht reden. Also wie gesagt, die Zahlen sind da. Und
richtig, also wir haben, glaube ich, genug zu tun und der Hebel ist riesengroß, den wir da ansetzen können, gerade im Schwerlastverkehr. Und auch einfacher umsetzbar, weil der wirtschaftliche Gedanke dahinter ist. Und wenn man sich dann anschaut, was für Modelle in den letzten anderthalb Jahren rausgekommen sind und was da auch für Reichweiten und Batteriegrößen mittlerweile dargestellt werden. Und dann kommen wir jetzt mal zum Thema Technologieoffenheit. In Deutschland ja auch gerne genutzt, im Speziellen in der Politik. Man kann, wenn man über Technologieoffenheit redet, dann darf man nicht nur darüber reden, dann muss man es auch verstehen. Und wenn man es versteht, dann muss man halt auch einen Punkt machen und sagen, das ist so.
Genau.
Ja, und Elektromobilität ist die effizienteste Art, Primärenergie umzusetzen. Mhm. Und der Elektro-LKW hat heute Scania, glaube ich, mit einer Batterie netto 640, 650 Kilowattstunden. Der hat 1000 PS. Was total irre ist.
Natürlich also das gar nicht brauchst, unbedingt das notwendig, brauchst du halt nicht, genau.
Ne? Aber, und wenn man dann unter dem Aspekt der Regulatorik mit Ruhezeiten das Ganze anschaut und wie schnell ein LKW fahren darf und welche Kilometer der in der Zeit zurücklegen kann, dann kann der genauso weit fahren wie jeder Diesel-LKW. Weil der Diesel-LKW könnte natürlich weiter fahren, aber der kommt im Rahmen der Regulatorik ja nicht weiter. Irgendwann hat er seine Ruhepause und am Tag sind es wahrscheinlich irgendwas um die 600, 700 Kilometer, die du zurücklegen kannst und dann bist du in deiner Ruhezeit. Und eigentlich gibt es doch keinen Grund, Diesel weiter einzukaufen, oder?
Genau, also unser Leitsatz oder das, was wir eben auch immer gerne sagen, ist, der Denkanstoß für die Leute sollte eigentlich mal sein, für jede Reichweite quasi die korrekte Technologie. Ne? Weil wir reden ja immer davon, wir brauchen quasi einen kompletten Ersatz für die 1000 Kilometer oder sonst was, die wir heute fahren können, privat wie mit Nutzfahrzeugen. Und wenn das nicht geht, na, dann beschäftigen wir uns gleich mit gar nichts, weil dann bringt es natürlich gar nichts, wenn er nur 3 Kilometer weniger fahren kann. Und ich glaube, die OEMs haben ja auch genügend Studien, die eigentlich zeigen, dass wirklich ein Großteil von den gefahrenen Routen über alle Transportunternehmen drüber mit Elektrofahrzeugen abgebildet werden können. Und das war jetzt eigentlich schon das Ergebnis von vor 2-3 Jahren. Also das würde heute mit den gestiegenen Reichweiten sicher schon wieder ganz anders ausschauen. Und da müssen wir natürlich auch für unser Unternehmen sprechen. Und wir sind halt hauptsächlich im regionalen Verteilverkehr tätig. Und unsere Meinung war zu Beginn immer so, bis 400-500 Kilometer wird einfach die Elektromobilität siegen. Mittlerweile, glaube ich, kann man sicher sagen, bis 600-700 Kilometer wird man da gut damit fahren. Und dass man die anderen Technologien halt einfach für Reichweiten aufhebt, die das quasi darüber hinaus brauchen. Also Wasserstoff wird natürlich sicher auch Berechtigung finden. Aber wenn wir jetzt natürlich sprechen, wir fahren die täglichen 200 Kilometer mit E-Fuels und importieren das vom anderen Ende der Welt, dann ist es, glaube ich, eine sehr gefährliche Aussage, trotzdem eine Aussage, die die Leute gerne hören möchten. Wie gesagt, privat, wie also im Pkw-Bereich, wie im Nutzfahrzeugbereich. Und also deswegen ist, also wie gesagt, dieses Wort Technologieoffenheit bei uns ist sehr, also das bringt mich immer sehr leicht da quasi in Rage, weil es einfach bei uns und ich denke hier genauso gerne als Entschuldigung genutzt wird, einfach einmal nichts zu tun. Und es wird dann bewusst auch immer die Reihenfolge, also wie gesagt, wenn man weiß, nach welchen Informationen man sucht, kann man ganz gezielt einfach erkennen, dass eine Technologie vor der anderen immer gerne bewusst hinten angestellt wird. Und da wäre es einfach die sicherere Möglichkeit, den Menschen einfach oder den Entscheidungsträgern auch in der Industrie die richtigen Fakten einfach auf den Tisch zu legen. Entscheiden muss es ja dann sowieso jeder oder jede für sein eigenes Unternehmen selber. Aber wie gesagt, das sind keine Meinungen und auch keine Überlegungen, die sich irgendjemand gemacht hat, sondern das sind einfach Fakten und die gibt es für jede Technologie, also Elektro, Wasserstoff, E-Fuels meinetwegen, über die wir heute quasi so in der gängigen Diskussion sprechen. Und diese korrekte Info wird einfach offiziell nicht immer richtig gebracht.
Absolut. Und kommen wir zum Thema Wasserstoff. Ich bin in 2 Bundesländern aktiv. Im Saarland ist mein Lebensmittelpunkt. Und in Nordrhein-Westfalen arbeite ich. Da ist die Elexon in Aachen. Beides sind Bundesländer, die eine starke Stahlvergangenheit haben und auch noch eine Zukunft, die aber dafür Wasserstoff brauchen.
Ja.
Ja, und vor allen Dingen grünen Wasserstoff, um das Ganze umzusetzen. Und Wasserstoff ist halt nicht in so großen Mengen verfügbar. Und wir können ihn auch noch nicht in so großen Mengen transportieren. Und da bin ich 100%ig bei dir. Wir müssen, wenn wir über darüber sprechen, wo wir dementsprechend etwas einsetzen, dann müssen wir es dort einsetzen, wo es wirklich gebraucht wird.
Ja, genau.
Und Wasserstoff auf der Straße wird in der Regel, bis auf einige Ausnahmen, wahrscheinlich nicht gebraucht. Es wird in der Industrie gebraucht, es wird im Zweifelsfall im Schiffsverkehr, maybe irgendwann im Flugverkehr gebraucht.
Genau.
Ja, und das Gleiche gilt für HVO. Also ich meine, HVO, also es ist ja nicht verfügbar. Es ist
ist nicht verfügbar und also ist natürlich auch schön, oder womit hier geworben wird. Wir bekommen auch immer viele Anfragen, wie wir dazu stehen. Also setzt sich unsere Meinung jetzt auch bei den Kunden nicht wirklich durch. Ist gut für jeden, der das macht quasi, aber man muss es auch einfach nennen als Brückentechnologie. Und wenn es halt quasi wieder zu den alternativen Antrieben geschmissen wird, ist das halt jetzt rein technisch falscher Ausdruck dafür, weil am Auspuff ändert sich jetzt natürlich im ersten Moment gar nichts. Und das ist halt auch immer schade, dass das zu positiv wieder bewertet wird für das, was es halt eigentlich tut und somit wieder der Fokus weggenommen wird von dem, wo die Richtung zwangsweise hingehen muss oder soll. Ja.
Das Thema Nachhaltigkeit in Gänze ist, oder nicht nur Nachhaltigkeit, sondern auch Energiemanagement, Energieautarkie. Wenn man das betrachtet, gerade als Spediteur, ihr habt ja wahrscheinlich auch ein Depot, wo ihr entsprechende Flächen habt.
Genau,
habt ihr da PV eingesetzt?
Genau, also wir haben auch vor 2 Jahren alle möglichen Flächen, also die derzeit möglich sind, quasi erweitert, die Photovoltaikanlage. Wir haben da jetzt knapp 400 kW. Also das hilft jetzt natürlich, um den Eigenbedarf quasi vom Betrieb aufrechtzuerhalten, aber natürlich für Erladung quasi oder für mehrere Elektrofahrzeuge untertags zu laden, ist es natürlich zu wenig. Das ist einfach ein nettes Asset, ist aber trotzdem was heute, glaube ich, einfach zu tun ist und was auch normal ist zu haben. Und auch natürlich eine Maßnahme, um die ganzen Energiethemen zu unterstützen. Speicher wäre natürlich von Vorteil, industriellen Speicher einzusetzen, um Überschuss einfach zu speichern und für die Nachtstunden zur Verfügung zu haben. Da sehen wir momentan einfach nur die Kosten zu hoch, um hier zu investieren, wird aber definitiv auch ein Thema für die Zukunft werden.
Ja, ich glaube, Speicher ist tatsächlich gerade, vor allen Dingen, wenn man über relevante Großspeicher redet, dann ist es halt arg teuer gerade noch. Ja. Aber wahrscheinlich so, wie Batteriepreise sich in den letzten 1,5 Jahren entwickelt haben. Und das passiert ja jetzt dann auch bei den LKWs. Und da kommen wir gleich vielleicht zum Thema Förderung. Das wird sich auch entsprechend auf ein anderes Niveau begeben, als sie gerade sind.
Wir haben natürlich eine attraktive Förderlandschaft. Also bei uns quasi gibt es die Lehnenförderung für elektrische Nutzfahrzeuge und Infrastruktur. Also man kann auch Infrastrukturkomponenten einreichen und hier werden 80% der Mehrkosten ersetzt bei positiver Förderzusage. Also es gibt einen Referenzpreis für die verschiedenen Fahrzeugklassen und hier werden 80% der Mehrkosten eben bei Zusage ersetzt. Also das ist schon, glaube ich, auch international eher im höheren Bereich, auch im Vergleich zu den Ländern, die, oder wie, ich glaube, in den Niederlanden gibt es auch gute Förderinfrastruktur, ist das trotzdem hoch anzusetzen. Ist natürlich die Frage, wie lange es trotz offizieller Information diese Calls einfach weiterhin geben wird. Also wir haben für dieses Jahr die Calls jetzt abgeschlossen. Nächstes Jahr soll es dann noch welche geben.
Aber wie siehst du in Österreich die politische Stimme? Ist das Thema Elektromobilität dort relevant oder denkst du, es sollte auch hier vielleicht ein bisschen mehr Präsenz bekommen?
Also auch ganz interessant heute in den letzten Jahren zu beobachten. Vor Corona war das Thema kurzzeitig, also das ganze Klima- und Umweltthema kurzzeitig sehr relevant. Dann kam leider die Pandemie dazwischen, haben wir quasi wieder von vorne begonnen. Ja, es steigt langsam wieder oder wir dürfen uns auch mit den Themen wieder befassen. Zeigt sich natürlich auch in den ganzen Lieferketten-Themen, mit denen Unternehmen ja im letzten Jahr sehr stark beschäftigt waren. Wir für unser Unternehmen sehen, wie gesagt, neben den ganzen wirtschaftlichen Komponenten natürlich da auch die Verantwortung darin, hier uns da zu bewegen, weil in einer Branche, wo die Emissionen natürlich von Haus aus sehr hoch sind oder sehr intensiv sind, sind die Fahrzeuge einfach unsere Möglichkeit, das ganze Emissionsthema anzugreifen und ist in heutiger Zeit einfach auch unsere Aufgabe, sich mit dem zu beschäftigen und das für unseren Betrieb so weit zu adaptieren, dass wir da zukunftsfit sind und nachhaltig fit sind.
Politik und Nachhaltigkeit und das Thema Umweltschutz, da haben wir, glaube ich, in beiden Ländern noch viel, wie sagt man, Room for Improvement?
Ja.
Und Room for Improvement, das Thema Ladeinfrastruktur, wenn ich es mir in Deutschland angucke, bin ich eigentlich super zufrieden. Im Pkw-Bereich und im Lkw-Bereich würde ich auch sagen, es reicht gerade aus, ne? Weil es gibt noch nicht so viele. Also im Pkw ist es wunderbar, wir haben irgendwas um die 140.000 öffentliche Ladepunkte. Das ist bei der darauf aufbauenden Anzahl von Autos aktuell vollkommen in Ordnung. Ich
fahre im Jahr 65.000 Kilometer rein elektrisch und ich habe, ja, wollen wir nicht übertreiben, ich glaube, ich habe mal ein, zwei Probleme in den letzten 5 Jahren gehabt, wo eine Ladesäule nicht funktioniert hat. Das ist im Pkw-Bereich auch kein Drama, weil du fährst ja nie auf Null. Und im Lkw ist es aber was anderes. Also Ladeinfrastruktur, denke ich, im Augenblick reicht es. Aber wenn wir jetzt einen Hochlauf haben, dann wird es ja für die Planung eine Herausforderung. Weil jetzt gehst du halt an eine Tankstelle, machst das Ding voll, das dauert, keine Ahnung, 15 Minuten, irgend sowas um den Dreh, weil der Tank ist ja ein bisschen größer als der vom Pkw.
Genau, ja, ein bisschen steht da schon, ja.
Und dann fährst du weiter. Und wenn du da nicht tankst, dann fährst du auch nicht leer hin, dann fährst du zu einer anderen. Aber wenn du halt deine Route mit einem Elektro-Truck planst und du kommst an einen Ladepunkt, den du geplant hast, und dann steht da jemand anders, dann macht das, glaube ich, euch nicht so richtig Spaß.
Genau. Also sind jetzt, muss man eben fairerweise auch entgegenhalten, in unserem täglichen Kerngebiet jetzt nicht die Hauptprobleme, die uns beschäftigen, weil unsere Routen einfach so ausgelegt sind, dass wir natürlich auch immer gut zurückkommen oder eben beim Kunden laden können. Also für Nutzfahrzeuge, die Infrastruktur ist in Österreich also öffentlich so gut wie gar nicht ausgebaut. Also es ist im Beginn, natürlich haben alle öffentlichen Institutionen hier genügend Pläne, auf welche Zahlen sie das erhöhen würden. Also da gibt es schon die richtigen Richtungen, die hier vorgegeben sind im Pkw-Bereich. Wie gesagt, das ist alles überhaupt kein Problem. Wir können natürlich mit den Zugmaschinen und mit den Lkw auch zu den Pkw-Stationen hinfahren, aber oft ist natürlich da kein Platz oder halt müsst ihr vorher abhängen, damit er nur mit der Zugmaschine hinkommt oder es ist überdacht oder so, er kommt von der Höhe nicht drunter. Und was man natürlich auch sagen muss, die Nutzung der öffentlichen Ladeinfrastruktur mit den derzeitigen Preisen öffentlich zerschießt natürlich auch jegliche wirtschaftliche Kalkulation. Also das ist eben auch immer Grundlage für die Diskussion mit unseren Kunden, wo dann das Thema Depotladen eben ins Spiel kommt. Und hier wird den Kunden dann relativ schnell auch klar, dass ja schon mit geringem Investment man am Kundenstandort geringe Ladeinfrastruktur aufbauen könnte, sodass die Retourroute einfach wieder gut gefahren werden kann. Wir haben heute natürlich auch eine günstige Lage. Wir sind so zentral in Österreich. Wir kommen jetzt mit unserer Infrastruktur, die wir aufgebaut haben am Betriebsgelände, gut einmal Richtung Osten, gut einmal Richtung Westen und wieder zurück. Haben natürlich aber auch die Themen, wo wir über Infrastruktur am Kundenstandort diskutieren, was immer nur vorzuziehen ist, als öffentlich wo zu laden, weil zumindest können die ihren eigenen Strompreis benutzen, der ja tendenziell niedrig ist. Und hier müsste sich halt auch in nächster Zeit etwas tun, dass die Betreiber der öffentlichen Stationen halt nicht in diesem derartigen Wildwuchs die Preise festsetzen können, sondern dass sie das vielleicht irgendwie marktkonform mal anpasst, dass das auch nutzbar wird.
Da gibt es in Deutschland jetzt für die Ausschreibung vom Aufbau für Ladeinfrastruktur der unbewirtschafteten Rastplätze ein interessantes Modell. Und zwar nennt sich das Stromdurchleitungspreis. Mhm. Das bedeutet, du als Spediteur, wenn du einen Stromvertrag hast, kannst du deinen Strom mitnehmen,
ja, genau,
und verfügbar machen an den öffentlichen Ladepunkten. Mhm. Das ist, glaube ich, für Logistiker ist das super spannend.
Das ist cool, ja.
Ich glaube, für CPOs ist es nicht so richtig spannend.
Ja.
Und ich bin mal gespannt, wie da jetzt drauf reagiert wird. Der Aufruf zum Programm war am Dienstag. Und ja, ich bin gespannt, wie viele daran teilnehmen werden. Weil aus meiner Sicht ist das an der einen oder anderen Stelle ein bisschen tricky. Aber wahrscheinlich auch ein Thema, was man in irgendeiner Form lösen kann.
Genau.
Ja, auf der einen Seite euch die Möglichkeit zu geben, zu sagen, wir bringen den Strompreis mit. Und trotzdem ein Modell drumherum zu bauen, dass der CPO das Invest, was er da tätigt, und das ist ja jetzt nicht unerheblich, wenn wir darüber reden, ein Charge Park für LKWs brauchst mehr als eine 120 kW Ladesäule dahinzustellen und dann auch in ausreichender Anzahl. Das geht durchaus in hohe siebenstellige Bereiche.
Genau.
Und da sind wir beim Thema vielleicht von deiner Seite öffentlich. Wie sollte Ladeinfrastruktur aussehen? Brauchen wir, und ich habe da eine Meinung dazu, die sage ich dann auch danach, brauchen wir MCS?
Also im Fernverkehrsbereich, denke ich, wird es trotzdem die Berechtigung haben, wenn wir da wirklich von Europanetzwerken denken, wo die Menge einfach zunimmt, wo trotzdem die Grundvoraussetzung ist, dass superschnelle Aufladen gegeben ist, wo der Zeitdruck eben erhöht ist, denke ich, dass es trotzdem seine Berechtigung haben wird, wenngleich wir mit vielen Lademöglichkeiten relativ knapp drankommen. In unserem Einsatzgebiet, wie gesagt, also wird es einige Zeit dauern, wo wir dafür Bedarf hätten, wenn auch die Fahrzeuge das natürlich jetzt dann in Zukunft schon können. Ich denke, wie gesagt, für die wirkliche lange Strecke und für den Fernverkehr wird es trotzdem gebraucht werden.
Ich bin da in Teilen bei dir. Ich glaube, in Europa ist es schwierig, weil die Regulatorik ja die wirklich lange Strecke nicht unbedingt zulässt. Mhm. Außer du fährst mit zwei Fahrern.
Ja, was wirtschaftlich.
Dann ist es schwer. Genau, richtig, dann ist es wirtschaftlich schwer. Ansonsten, wenn wir, nehmen wir mal wieder den Scania mit der 650 Kilowattstunden Batterie, wahrscheinlich einem Verbrauch, wenn du voll beladen bist, von 120, 125 Kilowattstunden.
Das wird aber schon der Jahresschnitt sein oder so. Na, ich glaube, sie werben wahrscheinlich mit knapp 100 oder so, oder? Sicher, Scania genauso wie der Mercedes.
Aber nehmen wir mal Winter mit rein und so eine Strecke wie Kasseler Berge. Also sagen wir mal, wir machen mal so ein bisschen Worst-Case-Szenario und sagen, 120 Kilowattstunden ist so der Verbrauch. Du fährst die ersten 4,5 Stunden, du kannst 80 Kilometer fahren, dann kommst du auf irgendwas um die 360 bis 380 Kilometer weit. Dann musst du 45 Minuten halten. In 45 Minuten, und jetzt nehmen wir mal das Maximum, was CCS können wird in der nächsten Zeit, 500 kW steady, im Boost-Modus 700. Mhm. Ne, 700 dann für 10, 15 Minuten, mehr nicht. Also hast du so einen Mix von, sagen wir mal 550, aber legen wir mal einfach Grund zugrunde 500. Dann bist du irgendwo bei 45 Minuten, hast du wieder 360, 380 Kilowattstunden dazu. Du hast noch irgendwie 250 dabei, also die übrig geblieben sind. Das reicht vollkommen aus, damit du halt die nächsten 4,5 oder sogar 5,5 Stunden weiterfährst. Und weiter kommst du nicht.
Ja, ich stelle mir auch schwierig vor, dass die Stabilität gewährleistet wird. Also, weil wir sehen das ja im Pkw-Bereich, wo sich die Leute nicht immer beschweren, keine Ahnung, steht 360 drauf und er spuckt 50 aus oder so. Ist nicht das in dem Bereich sicher auch ein Thema, oder?
Da bin ich hundertprozentig bei dir. Ne? Also die Gewährleistung, dass wenn 500 kW dran steht, 500 kW auch permanent kommen, genau, bedeutet, du musst ein Equipment einsetzen, das halt das auch darstellen kann. Das kann CCS, wenn es sauber aufgestellt ist. Es braucht halt vernünftige Kabel. Wenn das alles vorausgesetzt ist, dann ist CCS, glaube ich, vollkommen ausreichend für das Thema. Wenn wir über Depotladen reden, was habt ihr für Fahrzeuge im Einsatz?
Derzeit Volvo-Fahrzeuge, also weil, wie gesagt, zu Beginn, wie unsere Strategie da angelaufen ist, das auch die marktfähigsten Fahrzeuge waren und auch die einzigen mit einer Zugmaschine. Also deswegen die Volvo-Fahrzeuge mit der 540 kWh Batterie. Wir haben jetzt aber eben Mercedes E-Actros schon bestellt und freuen uns, wenn die nächstes Jahr kommen. Auch MAN werden wir nächstes Jahr bekommen.
Also einen guten Mix.
Genau.
So, beim Volvo habt ihr den Vorteil, dass die einen AC Onboard-Charger haben,
genau,
der mit 43 kW laden kann. Genau. Und das ist ja eigentlich, wenn man über Netzdienlichkeit redet und auch das Thema Ladeinfrastrukturkosten, na, weil ihr müsst es ja aufbauen am Ende des Tages. Und eine AC-Installation ist ja ein bisschen günstiger als eine DC-Installation. Dann wäre ja ein 43 kW Charger AC in allen Kategorien das beste Instrument. Ja, weil du hast... Der LKW wird ja nie mit null reinkommen. Der wird wahrscheinlich irgendwie eine Restkapazität von 20-30 Prozent haben.
Das ist immer nur konservativ gerechnet, denke ich, ja.
Ja, und dann, der hat eine Standzeit, 18 Stunden.
Genau, dann passt es ja.
Dann passt es ohne Probleme.
Auf jeden Fall, ja.
Und auf der anderen Seite brauchst du sicherlich auch zwischendurch mal, ich meine, ihr fahrt wahrscheinlich mehrere Touren am Tag.
Genau, also für das hilft uns jetzt natürlich quasi die Supercharger-Struktur, wie wir das halt jetzt bei uns nennen, um die tägliche Reichweite nochmal zu erweitern, dass die halt wirklich untertags nochmal zurückkommen und man in kurzer Zeit denen nochmal 200, 300 Kilometer wieder drauf gibt. Bin aber trotzdem ganz der Meinung, wir haben es ja bisher auch so gemacht, also bevor die große Infrastruktur gekommen ist, haben wir ja bei unserem Betriebsgelände quasi auch die 43 kW AC Box steht immer noch da und konnten die Fahrzeuge genauso über die Nachtstunden laden und auch bei den Fahrzeugen, die wir im Werkverkehr einsetzen, also fahren die mit den AC-Boxen eben, also teilweise sogar dreischichtig, weil sich das trotzdem immer so ausgeht und man die so durchwechseln kann quasi mit den ein- oder zweischichtigen Fahrzeugen, dass die in den Stehzeiten genügend aufgeladen werden, auch mit geringer Infrastruktur. Und beim Kunden, wie gesagt, genau das Gleiche, deswegen mit geringem Invest ist ja auch an den Kundenstandorten da relativ viel zu erreichen.
Ja, und man muss halt das einsetzen, was es halt in dem Use Case, den man hat, auch entsprechend braucht. Und da gibt es einen erheblichen Unterschied im Depot als zur öffentlichen Ladeinfrastruktur. Wie viele Fahrzeuge habt ihr in der Flotte?
Circa 130 ziehende Einheiten, circa 180 bis 200 gezogene Einheiten. Und jetzt haben wir 7 Elektrofahrzeuge. Also wir bekommen jetzt nächstes Jahr nur circa 10 Fahrzeuge als Elektrofahrzeuge dazu und hätten auch schon wieder Projekte für circa 10 oder 15 weitere. Also die Nachfrage ist wirklich extrem gestiegen und bekommen da viele Anfragen wirklich, die explizit auf Elektro ausgerichtet sind. Wir verfolgen halt nach wie vor die Strategie, die Routen und die Kunden und die Projekte auszuwählen, wo das möglich ist und das nach dem dann umzusetzen. Das ist halt momentan die Herausforderung, dass der Elektroeinsatz ja mehr auf Projektgeschäft sozusagen basiert, dass es halt wirklich immer ein komplettes Projekt ist. Also man schaut, okay, was haben wir da jetzt für einen Kunden, wo fährt der genau, dann sollte das nach Möglichkeit immer die ähnliche Route sein. Also diese komplette Flexibilität, wie es natürlich in einem Dieselfuhrpark hat man halt jetzt noch nicht aufgrund der Reichweiten. Also deswegen ist das die leichte Herausforderung, dass wir hier mehr im Projektgeschäft unterwegs sind und das halt mehr auf die Technologie zugeschnitten ist. Und der komplette variable Einsatz zwischen den Fahrzeugen noch nicht gegeben ist.
Was denkst du, wie lange wird das noch dauern, bis man so einen Fuhrpark wie ihr ihn habt, halt komplett elektrisch fahren kann?
Mit den Fahrzeuggenerationen, also die, wie gesagt, nächstes Jahr die Lieferzeiten losgehen und auch mit den neuen Modellen, die wir ja hier gerade wieder stark besichtigen können oder wo die Pressemeldungen in den letzten Wochen ja auch ganz groß waren, bewegen wir uns ja da schon auf die 600, 700 Kilometer zu. Also sobald diese Fahrzeuge eintreffen und sich die ganze wirtschaftliche quasi Komponente anschaffungstechnisch mit den Anschaffungskosten sich weiter bewegen wird, da nehmen wir ja auch in kurzer Zeit schon sehr starke Änderungen wahr. Also auch wenn man die Anfangsinvests vergleicht mit dem Preis, zu dem wir die Fahrzeuge jetzt schon kaufen können, hat sich da auch schon irrsinnig viel getan. Also ist ja ein sehr dynamisches Umfeld und bewegt sich sehr schnell, also wird da auch in schneller Zeit, wenn einfach die Unternehmen mitmachen und da auch die nötigen Hausaufgaben dazu machen, weil schlussendlich sind die OEMs ja auch darauf angewiesen, dass die Fahrzeuge natürlich gefahren werden, um die ganze Technologie ins Laufen zu bringen, um die Probleme zu lösen, die halt einfach nur mal die ersten haben, gemeinsam, die das Ganze betreiben. Da haben wir einfach alle unsere Aufgaben und wenn das gemacht wird und alle zusammenspielen, dann wird sich das relativ schnell verbessern, wie es auch jetzt ja das schon tut. Aber werden sie halt tendenziell die Dieselfahrzeuge auch noch etwas nach oben bewegen und die anderen ein bisschen nach unten und irgendwann.
Ihr habt eine Flotte, die muss ja auch rentabel zu Ende gefahren werden. Also jedes einzelne Fahrzeug muss ja rentabel zu Ende gefahren werden. Und man kann jetzt nicht hingehen und sagen, ja, nur weil es jetzt Elektrofahrzeuge ist, wir nehmen halt die Dieselfahrzeuge raus. Die habt ihr ja vernünftig geplant und wenn es dann halt irgendwann rausgeht, dann kann man es ersetzen.
Genau, auf jeden Fall.
Also so Hauruck-Politik macht halt da auch überhaupt gar keinen Sinn.
Nein. Also das, wie gesagt, natürlich wird nur viele Jahre geben, wo natürlich die bestehenden Fahrzeuge gefahren werden. Also die Businessmodelle sind ja auf das ausgerichtet, dass die Fahrzeuge länger gefahren werden, also nach den internen Berechnungen, nach internen Kilometersätzen und Abschreibungsdauer etc. Das würde jetzt natürlich auch wirtschaftlich keinen Sinn machen und macht auch sicher ökologisch keinen Sinn, einfach irgendwas zu schrotten, was ja nur gut zu Ende gefahren wird, wobei in der Nutzung natürlich sofort immer der Elektro gewinnt. Aber nach Möglichkeit einfach das evaluieren für den eigenen Einsatz und wo es möglich ist, die alternativen Antriebe einfach einbeziehen. Das ist, wie gesagt, unsere Pflicht, doch irgendwie aus verschiedenen Beweggründen und es sollten einfach mehrere sich etwas mehr zu Herzen nehmen.
Absolut. Was machst du, wenn du nicht so über Elektromobilität redest oder nicht deine Firma managst?
Dann verbringe ich Zeit mit meiner Familie.
Das ist perfekt.
Wie gesagt, so viel Zeit ist momentan nicht so, aber das ist okay. Es gibt für alles eine Zeit. Deswegen hat die Family da ganz klar den First Call.
Und morgen zieht ihr zusammen über die Messe.
Morgen dürfen die Mädels sich das auch anschauen, genau.
Viele interessante Fahrzeuge. Ich bin die letzten Tage drüber gegangen. In Halle 12 gibt es auch den Tesla-Truck.
Semi. Aber das wurde das vorab groß kommuniziert? Also ich hatte das vorher nirgendwo gelesen.
Ich glaube nicht. Und ich glaube, die VW-Kollegen waren auch sehr überrascht, dass der bei ihnen direkt in der Ecke steht.
Ja klar, steht natürlich einer gerade der günstigste OEM. Ja, die haben es ja auch gerade nicht so leicht, ja.
Also ich glaube, die waren, ich würde es jetzt auf Englisch sagen, not amused.
Also wird der Fixpunkt heute, ja.
Eine abschließende Frage. Wenn du dir für deine Branche zum Thema Nachhaltigkeit, Elektromobilität was wünschen könntest, was wäre das?
Klare Worte, klare Informationen auch von offiziellen Institutionen wie Medien, genauso, dass Menschen einfach mit der Wahrheit versorgt werden und klare Worte gefunden werden und das nicht immer irgendwie verschleiert wird oder versucht wird, irgendwas zu bewahren oder schön zu reden. Ich glaube, jeder kann mit konkreten Fakten und mit der Wahrheit oder korrekt aufbereiteten Informationen, objektiv aufbereiteten Informationen relativ gut umgehen. Und dann kann sich ja jeder seine Meinung darauf bilden. Das wäre, glaube ich, mehr die Aufgabe von offiziellen Stellen, also einfach die richtigen Informationen an die Personen zu bringen und der Wunsch an die Branche, einfach mehr Mut zu haben, sich mit neuen Dingen zu beschäftigen, alte Muster irgendwie aufzubrechen. Aber ganz unabhängig davon, ob das jetzt quasi alternative Antriebe oder sonst was ist, wir haben als Unternehmen ja nicht nur die Verantwortung für das Unternehmen selber, dass das jetzt wirtschaftlich oder profitabel betrieben wird. Wir haben gleich im nächsten Schritt einmal die Verantwortung für in unserem Fall 230 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter plus die ganzen Seelen, die quasi in deren Familien da hinten dran hängen. Und wir haben natürlich als Wirtschaftstreibende auch eine Verantwortung für die gesamte Gesellschaft. Und das muss einfach auch jedem klar sein, dass da eine gewisse Verantwortung zu übernehmen ist und man dafür halt auch irgendwie im täglichen unternehmerischen Leben einstehen muss.
Das sind die perfekten letzten Worte. Herzlichen Dank, dass du da warst. Ich wünsche euch noch viel Spaß auf der IAA und wir sehen uns vielleicht demnächst mal in Österreich, wenn wir dann die Hardware zu euch gebracht haben.
Genau, na, also Teil ist ja schon da und lädt schon.
Ich komme auf jeden Fall vorbei.
Sehr gerne. Also vielen Dank fürs Gespräch, war ein super angenehmer Podcast.
Danke dir.
Wenn ihr auch meine nächste Folge nicht verpassen wollt, dann abonniert den Podcast jetzt auf Spotify, Apple Podcast und überall, wo es Podcasts gibt.